Ich lese euch jetzt, wie ein Augenzeuge die Ereignisse um Karfreitag erlebt hat. Das ist Matthäus, einer, der mit Jesus als Jünger unterwegs war. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit einfach nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Und noch während Jesus redete, kam Judas, einer der zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern und den Ältesten des jüdischen Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart: Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging also sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er. Und gab ihm einen Kuss. Jesus sagte zu ihm: Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und schon traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm: Steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinem Vater im Himmel um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Dann wandte sich Jesus zu der Schar der bewaffneten Männer und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei saß ich doch Tag für Tag im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber das alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift vorausgesagt haben. Da verließen ihn alle seine Jünger, sie ließen ihn im Stich und flohen. Die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum hohen Priester Kaiphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohen priesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten: Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Der Hohe Priester erhob sich und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich hervorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten, einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab, ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und er schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln, abführen und übergaben ihn den römischen Gouverneur Pilatus. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Und was geht es uns an, erwiderten sie, es ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel, danach ging er weg und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf nicht zum Tempelschatz gelegt werden, weil Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Dieses Stück Land heißt daher bis heute Blutacker. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis, den die Israeliten für ihn festgesetzt hatten, und kauften davon den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Gouverneur Pilatus stand, sagte ihm dieser, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigung gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich hervorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er ihnen nicht ein einziges Wort. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, dass das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch denn freigeben, Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Und das ganze Volk rief, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, den Verbrecher und Mörder. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon heißt und aus Cyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt auch befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften sie ihn, die Verbrecher, die mit ihm zusammen gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal ganz laut und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihnen zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten. Und sie sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Soweit der Bericht von Matthäus. Ich habe heute mal ganz bewusst einfach mal den ganzen Bericht vorgelesen. Und es gibt eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Schon wenn wir zuhören, wird uns bewusst, die Sache mit dem Kreuz war für Jesus keine so ganz lockere Sache. Wir haben uns manchmal schon fast daran gewöhnt, natürlich, das Kreuz hängt an unserem Hals, es steht in den Kirchen, es gehört irgendwie dazu. Aber wenn wir das jetzt so ganz wach hören, dann merken wir, es war für Jesus ein unheimliches Opfer. Er war nicht verpflichtet, das zu machen. Es ist ihm auch nicht leicht gefallen. Er hat gekämpft und gerungen mit diesem Weg und hat sich aber freiwillig dafür entschieden, ihn zu gehen, für dich und für mich. Und eigentlich kann man nur über das Ganze als Überschrift setzen, er macht es aus Liebe zu dir und zu mir. Und lasst mich das jetzt mal noch an vier kurzen Punkten verdeutlichen, was das bedeutet, was da am Kreuz geschehen ist. Und das Welcome-Team sollte euch allen so ein Visitenkärtchen gegeben haben. Da steht heute die ganze Predigt schon drauf in vier Signeten. Könnt ihr die jetzt mitverfolgen? Vier Signete, um kurz zu sagen, worum ist das am Kreuz geschehen? Der erste Punkt, Gott liebt dich. Er liebt mich und er liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt und er wird dich auch immer lieben. Das ist die Wahrheit. Und seine Liebe ist total grenzenlos. Es gibt bei ihm keinen Punkt, wo er sagt, und jetzt ist aber Schluss, jetzt reicht's mir, jetzt ist fertig. Und seine Liebe ist auch bedingungslos. Er sagt nie, ich liebe dich, wenn du das und das alles geleistet hast und erfüllt hast. Nein, bedingungslos liebt er mich. Vielleicht siehst du dich selber als einen Versager, der sich sagt, ja, was ist an mir schon liebenswürdig? Vielleicht bist du jemand, der Gott ganz grundsätzlich ablehnt, aber das ändert nichts daran, dass Gott sagt, und ich habe dich, so wie du hier bist, so wie du hier da sitzt, von ganzem Herzen lieb. Im ersten Johannesbrief steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Luther hat das so gesagt, Gott ist im Grunde genommen so etwas wie ein Backofen voller Liebe. Und ich kann das bestätigen, ich habe Bäcker und Konditor gelernt. Ein Backofen, der ist heiß den ganzen Tag, die ganze Nacht, der geht nie aus, der ist mollig warm. Das ist ein Vergleich, Gott ist Liebe, der kann gar nicht anders als Liebe zu verschenken, verschwenderisch seine Liebe weiterzugeben, auch zu dir, auch wenn du denkst, ich bin es gar nicht wert. Denn er ist selbst die Liebe. Deswegen vergleicht ihn die Bibel auch oft mit einem liebenden Vater. Ein Vater liebt ja sein Kind nicht, weil es etwas Großartiges geleistet hat oder so. Ja, dann ist er vielleicht stolz. Aber ein Vater liebt doch sein Kind einfach nur deshalb, weil es sein Kind ist. Selbst wenn er ganz großen Blödsinn anstellt. Ich als Kind, ich weiß noch, habe Gummi-Indianer gespielt im Winter in der Küche bei uns. Mit meinen Freunden und dann haben wir natürlich auch, dachte man, gehört der Lagerfeuer dazu, haben wir ein Lagerfeuer in der Küche gemacht, so ein kleines, alles gestunken, gequalmt. Das hat mein Vater nicht gerade begeistert, hat mich schon ermahnt so. Aber grundsätzlich wusste ich, der Vater hat mich lieb über alles. Ja? Der Papa hat sich so gefreut, mich als Sohn zu haben. Der Vater liebt doch ein Kind einfach, weil es sein Kind ist. Wenn schon wir Menschen und vor allen Dingen menschliche Väter so zu so einer Liebe fähig ist, wie viel mehr dann Gott, der dich geschaffen hat, der dich über alles liebt und sein Ziel war es von Anfang an, dir diese Liebe zu schenken, dich in die Gemeinschaft mit ihm hineinzugeben. Er wollte etwas mit dir machen, etwas mit dir erleben. Er hatte Pläne mit dir. Er wollte dir ein sinnerfülltes, ein ganz starkes Leben schenken in der Beziehung mit ihm. Das ist seine Leidenschaft. Er wollte, dass du ein Mensch bist, der sich von dieser Liebe von Gott empfüllen lässt und beschenken lässt und dadurch stark wird und unabhängig wird von dem Applaus der Menschen, weil du weißt, ich bin geliebt. So will er das machen, so will er dir seine Liebe schenken. Das ist seine Leidenschaft mit dir. Gott liebt dich. Und vielleicht ist die Frage, warum können wir seine Liebe manchmal so wenig spüren? Jetzt kommen wir zum zweiten Signet. Könnt ihr euch selber fragen, was es bedeutet, dieser Strich und oben ein Punkt und unten ein Punkt. Es soll einfach andeuten, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten, wie wir von Gott gedacht waren. Es heißt, ich habe gesündigt. Wir erfahren Gottes Liebe nicht im vollen Umfang, weil die Sünde uns von Gott trennt. Wir lesen in Jesaja 59, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Sünde ist etwas, das trennt uns von Gottes Liebe, macht uns unempfänglich für seine Liebe. Schuld. Und wisst ihr, mit Schuld ist jetzt im Sinne der Bibel nicht gemeint, dass du zu viel Cremeschnitte gegessen hast und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Du hast deinen Kalorienpegel überschritten. Also, das ist ja, sondern Sünde nennt die Bibel alles das, was uns eigentlich von Gott trennt, wenn wir uns ganz bewusst von Gott abtrennen, wenn wir unser Leben ohne ihn leben, so als gäbe es ihn nicht. Es ist auch Sünde, wenn wir denken, ja, da gibt es vielleicht schon einen Gott, aber wenn er in deinem persönlichen Leben überhaupt gar keine Rolle spielt, in deinem praktischen Leben, dann nennt das die Bibel Sünde. Du lebst eigentlich ohne Gott. Das ist Sünde. Bist getrennt von ihm. Du suchst zwar Sinn und Erfüllung für dein Leben, aber überall, nur nicht bei Gott. Zapfst alle möglichen Quellen an, aber suchst das Leben nicht bei Gott. Du achtest seine Regeln. Du gehst dein Leben so im Alleingang, wie es dir gefällt. Das ist eigentlich Definition für Sünde. Die Bibel sagt in Römer 3, alle, du und ich sind eingeschlossen, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist so die Folge von Sünde, weil wir von Gott getrennt leben, weil wir seine Liebe nicht empfangen können. Deswegen sündigen wir. Und das hat katastrophale Auswirkungen. Das erlebst du, das erleben wir alle um uns herum, gell? Wie wir egoistisch werden, wie wir immer mehr so eine Grimasse werden. Wir sollten eigentlich ein Ebenbild von Gott sein. Deswegen steht hier, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Eigentlich sind wir gemacht als Ebenbild Gottes. Wir sollten seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und das ist möglich, wenn Menschen seine Liebe in sich tragen. Aber weil wir Sünder sind, ist der Lack ab. Wir sind egoistisch, denken an uns. Wir verletzen Menschen, werden verletzt. Wir erschweren das Zusammenleben durch das, wie wir uns verhalten, weil wir schlecht reden und so weiter. Das muss ich jetzt gar nicht aufzählen, ihr kennt das ja, was Sünde ist. Die Sünde trennt dich von dem Leben, wie es Gott sich eigentlich für dich gedacht hatte. Das ist es. Er wollte eigentlich, dass du aufblühst, mit seinem Leben erfüllt bist. Aber du bist von ihm getrennt, bist ein Sünder und sündigst. Das ist eine krasse Wahrheit der Bibel. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn jetzt überhaupt tun? Jetzt sind wir beim Tag heute, Karfreitag und beim Kreuz. Unsere Sünde hält Gott nicht davon ab, uns trotzdem zu lieben. Die Bibel sagt sogar, er liebte sie, obwohl sie Sünder waren. Von ganzem Herzen. Er lässt sich nicht daran stören, er lässt sich nicht abhalten, dich zu lieben wegen dem, was du anstellst, was du machst, wie du über ihn denkst, dass du dich von ihm distanziert und was auch immer, sondern er liebt dich, er lässt sich nicht abhalten davon, dich weiterhin zu lieben und dich zu suchen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, das, was dich von ihm und seiner Liebe trennt, selbst aus der Welt zu schaffen. Das ist seine Leidenschaft. Wir denken ja manchmal, wir könnten das selber aus der Welt schaffen. Wir könnten irgendwie so das Spiel der Weißen Weste spielen und alle möglichen frommen und schönen Sachen machen, damit Gott sich dann über uns freut und sagt, ah komm, wir können doch Gemeinschaft haben, ich gebe dir meine Liebe. Aber die Bibel sagt, wir von uns aus können gar nichts machen. Durch unsere Werke, durch unsere guten Taten lässt sich Gott nicht beeindrucken, sondern er selber sucht sich einen anderen Weg und er löst das Problem unserer Sünde selbst. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, das ist absolut der Hammer, nicht zu verstehen, dass dieser allmächtige Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, dich und mich geschaffen hat, dass der sich darauf einlässt, sich in menschliche Gestalt zu begeben. Er wird Mensch und kommt in Jesus Christus in Person, in der Liebe in Person zu dir und zu mir, zeigt mir seine Liebe Und er stirbt jetzt stellvertretend für deine und meine Schuld. Ich lese euch in der Bibel das mal vor. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Hat hergegeben, seinen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er gibt sich selber dran, um das Trennende wegzuräumen, was dich von ihm trennt. Deine Schuld. Die Bibel sagt weiter, er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Stellvertretend hat er praktisch das, was du angestellt hast, die ganzen schlimmen Sachen deines Lebens, auf sich geladen, ans Kreuz hinaufgetragen und hat stellvertretend die Strafe für deine Schuld abgebüßt. So wie wenn du im Zug nach Zürich erwischt wirst ohne Ticket, beziehungsweise bevor du erwischt wirst, sagst du, oh Mann, ich habe gar kein Ticket und dein Nachbar hat Erbarmen mit dir und sagt, komm, du kriegst mein Ticket. Nur das ist natürlich jetzt sehr, sehr ein banales Beispiel. Ja. Er stirbt stellvertretend, trägt die Strafe für deine Schuld, denn eigentlich hätten wir den Tod und die Bestrafung verdient und er trägt es für dich und für mich stellvertretend. Er zahlt den Preis für das Böse in deinem Leben und räumt es damit weg. Und weiter sagt die Bibel im 1. Petrus, Christus selbst hat gelitten, er, der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Also Jesus hat sich selber zum Sündenbock gemacht, zum Sündenbock für dich und für mich, um dich zurückzubringen in die Beziehung mit Gott, um dich zurückzubringen zur Liebe Gottes. Das ist seine Leidenschaft. Er starb, er hat dich mit Gott versöhnt, er starb und ist wieder auferstanden und lädt uns jetzt ein. Er hat den Weg frei gemacht. Ich habe euch dieses Comic mitgebracht. Er hat euch, so sagt es Petrus, den Zugang zu Gott eröffnet. Aber was heißt das jetzt für dich und für mich? Jetzt kommt das vierte Signet, das Fragezeichen. Willst du mit Jesus leben? Du hast selber die Wahl. Du hast selber die Wahl. Gott hat von sich aus alles getan. Ist Mensch geworden, hat deine Schuld beiseite geräumt. Und hat somit einen Weg eröffnet, aber den Weg gehen musst du selber. Du hast die Wahl. Er hat alles getan, ist Mensch geworden. Aus Liebe stirbt er für deine Schuld. Hat damit also praktisch alles gemacht, damit du wieder in der Beziehung mit deinem Gott leben kannst, dass du seine Liebe wieder empfangen kannst. Aber gehen musst du jetzt diesen Weg selbst. Und die Frage ist, willst du mit Gott leben? Das ist die Frage, willst du das? Willst du annehmen, das, was er für dich getan hat am Kreuz? Glaubst du seiner Liebe? Oder willst du weiter von ihm abgewandt deinen Weg gehen? Du kannst eine Entscheidung fällen. Gott lädt dich dazu ein. Wir lesen im Neuen Testament in Johannes, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Kinder Gottes zu werden, geschieht nicht zufällig einfach so, weil du jetzt in der Kirche sitzt und alles Fromme hörst, deswegen wird man kein Kind Gottes und kein Christ, sondern man wird es dadurch, indem man bewusst Jesus aufnimmt in sein Leben und sagt, Jesus, ich glaube deiner Liebe. Ich nehme das an für mich persönlich, was du am Kreuz da gemacht hast. Ich bring dir meine Schuld und ich lasse dich in mein Lebenshaus ein. Bitte verändere mich, mach mich neu. Er steht wie vor der Tür deines Lebenshauses und klopft an. Das hat er selber so gesagt, Jesus. Er sagt, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist nicht jemand, der die Tür aufbricht und sagt, du musst doch jetzt habe ich doch nur alles gemacht, also jetzt komme ich rein. Sondern er ist wie ein Gentleman, er klopft und sagt, du hast die Wahl. Ich würde gern in dein Leben kommen. Ich möchte dein Leben ganz neu machen. Ich möchte es mit meiner Liebe erfüllen. Ich möchte alles hell machen. Ich möchte, dass du neu beginnen kannst. Und ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, wenn du mir öffnest. Und eigentlich ist das Glaube, wenn wir sagen, Herr, ich öffne dir. Ich öffne dir. Das ist Glaube. Ich vertraue jetzt dir. Noch einmal die Frage, willst du mit Jesus leben? Im Grunde genommen ist die ganze Sache ganz einfach. Jesus hat es für uns alle sehr einfach gemacht, dass wir es verstehen. Seht ihr, Glaube ist keine komplizierte Sache, sondern Glaube beginnt mit dem ganz bewussten und ganz einfachen Gebet. Jesus, ich lasse dich jetzt ein. Und ich wollte dich fragen, gibt es eigentlich einen Grund für dich, ihn nicht einzulassen? Gerade heute Morgen, vielleicht hast du noch relativ wenig gehört von Gott. Das macht nichts. Du musst noch nicht alles wissen über ihn. Du musst nur verstehen, dass er dich liebt, dass er die Sünde für dich getragen hat, den Weg freigeräumt hat und dass er dich als sein Kind haben möchte. Er möchte jetzt dein Leben beschenken und erneuern. Also gibt es einen Grund, ihn jetzt nicht gleich auch einzuladen? Ich möchte dir jetzt Gelegenheit geben, ihn einzuladen, ganz bewusst. Ich habe ein Gebet mitgebracht. Wenn du möchtest, dass Jesus jetzt in dein Leben kommt, dann lade ihn doch mit diesem Gebet ein. Ich lade euch ein, alle dieses Gebet mitzusprechen. Lasst uns beten. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du das Beste für mein Leben willst. Ja, ihr könnt es richtig mitsprechen. Ja, genau. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und alle meine Sünden vergeben hast. Weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und ich bitte dich, komm in mein Leben, sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Ich danke dir. Amen. Ich war jetzt etwas zu schnell, aber es macht nichts. Ihr wart hoffentlich voll dabei. Seht ihr, jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Gottesdienstes. Wir wollen Abendmahl miteinander feiern. Und Abendmahl heißt, dass wir das, was Jesus da für uns gemacht hat aus Liebe, das können wir sehen und schmecken und verinnerlichen. Und wir können damit eine Entscheidung, mit Jesus in Gemeinschaft zu leben und Versöhnung anzunehmen, bewusst demonstrieren und feiern. Das wird jetzt so sein, dass der Erik das Abendmahl hier vorbringen wird. Und wir werden alle miteinander jetzt in dieser Zeit des Abendmahls Jesus anbeten, Lobpreislieder singen. Warum wir das machen, lese ich euch jetzt vor, wie Jesus das erste Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg hinaus. Wenn wir Abendmahl feiern, dann können wir jetzt sehen und schmecken, das hat Jesus für dich und für mich getan. Hat sich am Kreuz zerbrechen lassen, hat geblutet, damit dir vergeben wird, damit du die Liebe Gottes erfahren und empfangen kannst, damit du wieder eine Beziehung zu Gott haben kannst. Wenn du nach vorn kommst und das Abendmahl nimmst, damit bezeugst du, ja Herr, ich glaube das, ich nehme das für mich in Anspruch und ich danke dir dafür. Und gleichzeitig bekennen wir auch, dass wir diesen Bund, den Jesus uns anbietet, er sagt, das ist der neue Bund, dass wir das wollen. Wir wollen uns mit Gott verbünden, wir wollen diese Beziehung mit ihm annehmen. Wir wollen die Freundschaft mit ihm annehmen und leben. Ja, ich will. Deswegen wollen wir das Abendmahl auch ganz bewusst feiern, uns Gott wieder hinzugeben. Und alle, die vor uns auch das Gebet zum ersten Mal ganz bewusst gesprochen haben, Jesus, ich lade dich ein, die können sich so ein Kärtchen mitnehmen. Da ist das Gebet drauf, was wir gesprochen haben. Und da ist meine ganze Predigt drauf. Fast. Bis auf den Backofen, der fällt, dann habe ich euch. Kommt, lasst uns miteinander beten. Wir danken dir jetzt, Jesus, dafür, dass das nicht nur einfach schöne Worte sind, sondern das ist ja wahr, du bist gekommen. Und aus Liebe hast du dich hingegeben für uns, dass unsere Schuld vergeben wird, dass wir wieder in Beziehung mit dir treten können, dass uns einfach ganz neues Leben geschenkt werden kann durch dich. Und jetzt wollen wir darüber staunen und wollen die Vergebung annehmen und wollen uns ausstrecken nach dir, dass du uns neu füllst mit deiner Liebe. Danke dafür, Herr. Amen.